Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Über Inszenierungen sprechen wir hier bei Kultur heute jeden Tag. Und da geht es natürlich immer auch darum, wie sich das, was inszeniert wird, verhält zur Zeit, zur Gesellschaft, zu unserem Leben. Wir sprechen heute über Theater zum Thema Demenz, über Liebe und Tanz auf Pandemiedistanz und über Politik und Verbrechen in einem Film über den ermordeten Regimekritiker Jamal Khashoggi. Aber zuerst kommen sich in dieser Sendung Inszenierung und Leben besonders nahe. Das Land hat heute der 80.000 Toten der Corona-Pandemie in Deutschland gedacht, mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen. Die Zentrale gab es mit dem Bundespräsidenten heute Mittag im Konzerthaus Berlin. Der Deutschlandfunk hat sie im Programm live übertragen.
Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Auch deshalb brauchen wir einen Moment des Innehaltens, einen Moment jenseits der Tagespolitik, einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie erlaubt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Berlin bei der Gedenkfeier für die Toten der Pandemie. Zugehört hat der Sendung auch die Philosophin Sabine Döring, mit der ich vor unserer Sendung gesprochen habe. Und ich habe sie gefragt, welche Symbolkraft so eine Veranstaltung mit Brahms und Pachelbel mit tröstenden Worten und mit Kerzen haben kann.
Diese Veranstaltung soll natürlich zum einen symbolisieren, dass wir als Gesellschaft den Opfern und ihrer Angehörigen gedenken. Die Hinterbliebenen konnten ja weder beim Sterben die Hand halten, noch den symbolischen Akt der Beerdigung so vollziehen, wie sie es für angemessen gehalten hätten. Das ist ja auch sehr deutlich geworden heute bei der Feier. Ja. Und nun sind es genau diese symbolischen Aspekte des Trauerns, derer uns die Pandemie beraubt. Also Stichwort Inszenierung an dieser Stelle vielleicht schon. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Veranstaltung jedem von uns veranschaulicht, dass wir alle Verantwortung tragen. Und zwar jeder Einzelne als möglicher Ausbreitungsfaktor, daher auch dieses Physical Distancing, was uns seit jetzt über einem Jahr prägt. Und manche, die in Entscheidungspositionen sitzen, die haben eben auch noch mehr Verantwortung zu tragen. Es gibt aber diesen weiteren Aspekt, und der besteht darin, dass die Veranstaltung die Pandemie symbolisch in den Rang einer Katastrophe erhebt, wie eben Kriege, Flugzeugabstürze, Sturmfluten. Und das scheint mir schon auch ein Signal an die Corona-Leugner zu sein, weil damit eben der Idee entgegengetreten wird, dass Corona ja eben doch bloß eine Grippe sei.
Also man könnte sagen, das ist hier mehrfach kodiert, theoretisch. Wir richten uns zunächst mal an die, die leiden. Das sind ja nicht nur die, die Angehörige verloren haben oder selbst erkrankt sind. Das ist ja die Gesamtgesellschaft, die auf die ein oder andere Weise Härten zu ertragen hat. Also soziale zum Beispiel oder auch wirtschaftliche und emotionale. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass dieses Durchhalten sich möglicherweise lohnt, das Ertragen dieser Härten. Aber auf der anderen Seite eben auch an die, die sagen, es ist gar keine Pandemie. Wir haben es am Wochenende wieder gesehen. In dem Augenblick, in dem ich eine solche staatstragende Veranstaltung durchführe, betone ich die Katastrophe, die Tiefe der Katastrophe?
Ja, das scheint mir so zu sein. Die würden das nicht am Ende einer normalen Grippe tun, sondern solche Veranstaltungen finden statt, zum Beispiel bei diesem German Wings Absturz, bei der Katastrophe um den Breitscheidplatz. Natürlich sind das jetzt Ereignisse im kleineren Ausmaß, aber es geht immer um die Symbolkraft. Und ich glaube, hier geht es wirklich darum zu sagen, Corona ist eine Katastrophe und es ist eben nicht nur eine Grippe.
In dem Augenblick, in dem das die wichtigsten Personen des Staates tun, die höchsten Staatsämter, die waren alle vertreten und haben symbolisch Kerzen angezündet, bekommt das automatisch ein gewisses Gewicht. Aber es gibt auch heftige Kritik an den Gedenkveranstaltungen. Vor staatlichen Einrichtungen, da werden im Augenblick massenweise Kerzen abgelegt mit dem Argument, es sei zynisch, wenn die zum Kerzenanzünden aufrufen, die sich anhaltend streiten und die, wenn sie denn etwas beschließen, das dann nicht umsetzen. Es ist eine moralische Frage auch, wer hier wessen gedenkt, oder?
Ja, sicher. Ich würde da zwei Punkte unterscheiden. Also es gibt ja die grundsätzliche Frage, ob institutionalisiertes Gedenken angemessen ist, während das Sterben weitergeht. Und da würde ich sagen, ja, weil zum Beispiel hinter der althergebrachten Institution des Trauerjahrs ja auch die Idee steht, dass Trauer einen Zeitraum hat und irgendwann vorübergeht. Und diesen Zeitraum sollte man für die Hinterbliebenen wirklich nicht verstreichen lassen. Ja? Aber die moralische Frage ist natürlich die, wer überhaupt in der Position ist, ein Teil dieses symbolischen Aktes staatlicher Trauer zu sein. Also die Frage ist bildlich gesprochen, wer darf mit am Grabe stehen? Und damit meine ich jetzt nicht die psychologische Frage, ob ein Politiker privat Trauer empfindet, sondern die normative Frage, ob er die Bedingungen erfüllt, die zur Teilnahme am kollektiven symbolischen Trauerakt berechtigen. Ja? Und das sehe ich beim Bundespräsidenten gegeben, dessen Initiative ich übrigens ausdrücklich begrüße. Warum? Weil er keine legislative, exekutive Verantwortung trägt. Das sieht aber ganz anders aus, etwa bei den Ministerpräsidenten. Ja,
also die haben zum Kerzenanzünden aufgerufen.
Die haben zum Kerzenanzünden angerufen. Und wenn man sich in den sozialen Netzwerken anschaut, was etwa unter der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen zu lesen ist, dann sieht man, dass das sehr kritisch aufgenommen wird. Und warum? Weil, wenn jemand verantwortlich ist, aber Reue zeigt, der ist dann am Grab willkommen. Ja, vor der Reue kommt aber das Schuldeingeständnis. Und davor wiederum steht die Einsicht, dass man anders hätte handeln können und es in Zukunft besser machen will. Und viele meinen, dass eben diese Einsicht bei dem Ministerpräsidenten nicht zu erkennen ist, sondern diese sich im Gegenteil verweigern, auch wenn es da Unterschiede gibt, wissenschaftlichen Empfehlungen und dem Lernen von anderen erfolgreichen Ländern wie eben der ozeanisch-ostasiatischen No-Covid-Achse oder jüngst dem vermeintlichen Wunder von Portugal zu lernen. Ja. Und stattdessen, was wir erleben, ist, dass in die Trauerfeier und in steigende Inzidenzen hinein gelockert wird. Und genau das ist der Grund, warum die Lichtfensteraktion der Ministerpräsidenten wutentbrannte symbolische Gegenaktionen provoziert hat und von vielen eben als Opferverhöhnung erlebt wird. Das sieht so aus für viele, als ob da mittels einer Marketingkampagne namens Lichtfenster in die Trauer hinein, man schmuggelt sich in die Trauer hinein, und dabei dann eigene Verantwortung und mögliche Schuld hinter dem Schleier vermeintlicher Alternativlosigkeit versteckt wird. Und da kann man dann wieder zwei Gründe sehen, also entweder einen epistemischen oder einen strategischen. Also entweder verfügt man nicht über die kognitiven Mittel, wissenschaftliche Einsichten nachzuvollziehen, oder man will gar nicht vorrangig die Pandemie bekämpfen, sondern sich mit möglichst wenigen Einschränkungen, zumindest für die Wirtschaft, durchmogeln, auch wenn die Zahlen täglich widerlegen, dass es funktioniert. Und daher kommt diese Kritik und diese Gegeninitiative, denke ich.
Sie haben davon differenziert, die Gedenkveranstaltung, die es heute in Berlin gegeben hat, die auf Initiative des Bundespräsidenten zustande gekommen ist. Ich habe vorhin ja von einer Inszenierung gesprochen. Das kann man ja durchaus auch abwertend gebrauchen, diesen Begriff. Hat er hier den richtigen Ton gefunden? Ist diese Veranstaltung das, was in dieser Situation dann vielleicht nötig wäre? Also ein gewisser Ernst möglicherweise oder auch eine gewisse Ruhe mal einen Augenblick lang?
Ich sehe das schon so. Da hat er den richtigen Ton gefunden. Zumal, wie gesagt, die Pandemie hier tatsächlich in den Status einer Katastrophe erhoben worden ist, auch wenn das vielleicht nicht allen so aufgefallen ist.
Die Philosophin Sabine Döring zu Gedenken und Moral. Es fehlt in der Pandemie oft die Möglichkeit zu trauern. Es sind schnelle, brutale Abschiede. Andererseits können auch langsame Abschiede brutal sein. Das untersucht ein Theaterprojekt am Jungen Deutschen Theater Berlin. Es geht um Demenz und um die Erfahrungen, die Jugendliche machen, deren Großeltern an Demenz erkranken. Wie ist das, wenn einen der eigene Großvater, bei dem man seine Ferien verbracht hat, plötzlich nicht mehr erkennt? Der Regisseur Gernot Grünewald ist der Frage mit 6 Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren nachgegangen. Gestern kam die Uraufführung im Livestream zur Premiere. Barbara Behrendt hat sie gesehen.
Alles schwarz, nur eine junge Stimme ist zu hören.
Ich erinnere mich daran, wie wir zusammen durch den Irrgarten im Maisfeld gelaufen sind und danach im Café noch einen Kuchen gegessen haben. An die erste Begegnung, bei der du nicht mehr genau wusstest, wer ich bin, erinnere ich mich leider nicht. Mittlerweile erinnerst du dich an nicht mehr vieles. Ich glaube am meisten an deinen Namen. Hilde.
Als Greta den Namen ihrer Großmutter sagt, lichtet sich das Schwarz. Gretas ebenmäßiges Gesicht blickt in die Kamera und verschwimmt mit jenem der alten Frau, die auf die Scheibe hinter ihr projiziert ist. Die Frauen werden eins, die eine lebt in der anderen fort. Eine zärtliche Trauerrede ist das, die Greta dem entschwindenden Ich ihrer Großmutter hält. Und auch in Lasses Beziehung zu seiner Großmutter schwingt viel Liebe mit.
Oma war früher immer die Starke. Diejenige, die dem Alltag Struktur gegeben hat. Komm, Lasse, sollen wir mal eben in den Keller gehen, bisschen Lego holen? Ne, dann breiten wir das da auf dem Teppich aus. Komm, das machen wir mal eben. Jetzt bin ich derjenige, der ihr manchmal Sicherheit gibt. Du Oma, sollen wir mal eben bei der Frau Menke klingeln, fragen, wie es ihr geht? Und dann bedanken wir uns auch gleich für den Brief, ne? Komm, das machen wir mal.
Nah in die Kamera spricht er das, als seien wir Zuschauende seine Oma, die es zu überzeugen gilt. Die 6 Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren stehen in diesem Moment live auf der Bühne und werden das auch für jede weitere Vorstellung tun. Dem Regisseur Gernot Grünewald ist es wichtig, dass die Erinnerung auch wirklich erinnert wird und nicht in einer Filmdatei konserviert ist. Und so macht das Theater hier das, was es am besten kann. Gemeinsam erinnern, gemeinsam 60 Minuten altern, gemeinsam einen Schritt dem Tod entgegengehen. Die Spielerinnen und Spieler haben in der eigenen Familie recherchiert. Sie haben, soweit das möglich war, ihre erkrankten Großeltern interviewt, haben Tonaufzeichnungen mitgebracht, alte Familienvideos, Fotobücher. All das wird auf der Bühne präsentiert, in einem dunklen Raum von Glasscheiben begrenzt. Immer wieder spielt Grünewald mit Spiegelungen, Schatten, unsichtbaren Glasgrenzen. Manchmal wird Staub von den Scheiben gewischt, bis projizierte Hochzeitsbilder erkennbar werden. Das ist wenig subtil, passt aber bestens zum Thema. Und der Regisseur tut gut daran, den Abend hier und da aus der Aura der Huldigung herauszuholen und die Familienkonflikte, das Leid im Umgang mit der Krankheit zu streifen. Etwa die bedrückende Szene, wenn Greta sich an ihren Opa erinnert, der mit der kranken Ehefrau sichtlich überfordert war.
Ich erinnere mich daran, wie sich Opa irgendwann für Oma geschämt hat.
Nach Hause, Hause.
Ich erinnere mich daran, wie Opa Oma irgendwann einfach seine Beruhigungstabletten gegeben hat. Ich erinnere mich daran, wie Opa dafür gesorgt hat, dass Oma im Bett fixiert wurde.
Der Abend ist mit großer Empathie entwickelt. Was bedeutet erinnern? Was bedeutet vergessen? Was bleibt vom Selbst, wenn die Biografie verloren geht? Die sehr präsenten, ganz eigenwilligen Spielerinnen und Spieler versuchen sich an einer philosophischen Reise.
Vergessen ist, wie wenn man ein Buch aufschlägt, aber plötzlich nicht mehr lesen kann. Vergessen ist, wie wenn man mitten im Meer plötzlich nicht mehr schwimmen kann.
Stärker aber sind die Episoden, in denen die Jugendlichen bei ihren konkreten Erfahrungen bleiben, in denen auch ihre Befremdung, ihr Unverständnis spürbar wird.
Das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass meine Oma sich verändert, war, als sie nach dem Frühstück wieder schlafen gehen wollte.
Später erzählen sie von ihren Lebensträumen, davon, was sie am Ende ihres Lebens erinnern möchten, wie sie alt werden wollen. Das Leben der Großeltern spiegelt sich dabei nur hier und da in ihren Sätzen und vielleicht muss das so sein. So weit weg sind Alter und Gebrechlichsein noch. Aber wenn die jungen Körper sich Maskenköpfe überziehen, die nach Gesicht und Haar ihrer Omas und Opas geformt sind, dann wird plötzlich deutlich, dass die Zukunft doch nur ein klein wenig aufgeschoben ist.
Hallo Opa. Ich hoffe, da, wo du gerade bist, geht's dir gut. Ich glaube, dass wenn man stirbt, man gar nicht stirbt, sondern im Augenblick des Todes sein ganzes Leben vor sich sieht.
Selbstvergessen. Eine Stückentwicklung zum Thema Demenz am Jungen Deutschen Theater in Berlin. Zu sehen natürlich nur im Netz. Das aktuell ja der eigentliche Ort der Kultur ist, bei allen Schwierigkeiten, die das Abfilmen von Inszenierungen mit sich bringt. Und so hat das Bayerische Staatsballett gestern eine ganze digitale Festwoche gestartet. Zum Auftakt war die Produktion Der Schneesturm zu sehen, nach einer Erzählung von Alexander Puschkin. Und dafür zuständig war der russische Tänzer und Choreograf Andrei Kajdanowski. Seit vielen Jahren lebt er in Wien. Wiebke Hüster hat für uns zugesehen. Frau Hüster, das ist ein Handlungsballett, lese ich da. Was ist denn die Handlung im Schneesturm?
Ja, es ist auch nicht irgendein Autor, dessen Erzählung hier vertanzt und ein Handlungsballett verwandelt werden soll, sondern Alexander Puschkin. Und er hat mit Eugen Onegin auch die Vorlage für das bedeutendste, schönste Handlungsballett des 20. Jahrhunderts geliefert, nämlich für das Ballett Onegin von John Cranko. Insofern hängt die Latte, wie man so schön sagt, hier ganz schön hoch. Man muss gleich zu Beginn sagen, dass diese Erzählung sich wirklich sehr viel weniger eignet dazu, in tänzerisch erzählte Handlung verwandelt zu werden, als es Eugen Onegin tut. Und man kommt hier so ein bisschen in so ein ungutes Gefühl von, ob nicht Georges Balanchine, der Begründer des New York City Ballet und des neoklassischen abstrakten Balletts, recht hatte, wenn er darüber Witze zu machen pflegte, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass man eben in einem Ballett schlecht darstellen kann, dass es die Cousine des Mannes, der Frau, von der Tante ist, die da gerade tanzt.
Und darum
so
geht es im Schneesturm?
Genau. Ja, es gibt ein junges Paar, Maya, die sich von ihren sehr strengen Eltern unterdrückt fühlt, sich in Wladimir verliebt hat und den möchte sie heiraten. heiraten, aber heimlich, weil ihren Eltern gefällt er nicht, weil er ist aus ärmerer Familie. Also versuchen die beiden durchzubrennen und in einem Schneesturm wollen sie unabhängig voneinander sich treffen, also zusammenkommen. Sie reisen alleine an mit Schlitten und Wladimir geht in diesem Schneesturm fürchterlich verloren und Maja tritt vor den Altar, als ein Fremder neben sie tritt, was sie aber nicht erkennt. Und dieser eigentlich leicht verrückte, übergeschnappte Typ gibt ihr das Ja-Wort und sie heiratet einen total Fremden, ohne es gleich zu merken.
Das ist die Handlung. Jetzt fragt man sich natürlich, Puschkin auf der einen Seite, der große russische Autor. Es gibt einen russischen Choreografen. Gibt es auch eine russische Tanztradition, die sich hier an der Bayerischen Staatsoper zeigen würde?
Nein, also das würde ich so nicht sagen. Ich finde, dass er sehr vereinfachend arbeitet. Er hat vielleicht versucht, das unpathetisch und kitschig zu erzählen, aber die Vorlage ist ja auch gar nicht kitschig. Puschkin ist ja für seine Ironie berühmt, dafür, dass er sich lustig macht, darüber zum Beispiel über die Verehrung der Franzosen durch die Russen, die französische Sprache und Kultur, all das. Hier ist alles fürchterlich ernst. Man hat immer das Gefühl, man sitzt in so einem holzschnittartigen, expressionistischen Stück. Diese Eltern stehen da zusammen, als wären wir noch in den 60er Jahren in Krenkos Romeo und Julia und hätten da zwei verfeindete Familien voreinander. Und es ist alles auch sehr tanztheatralisch, muss man sagen. Wirklich so Bild für Bild. Aha, da sitzt der eine, da sitzt der andere und jetzt gucken sie sich böse an. Sie tanzen alle auf halber Spitze. Es ist sehr vereinfacht. Und das Problem ist ja nicht, finde ich, dass man im 21. Jahrhundert keine tollen Handlungsballette mehr erzählen kann, weil das irgendwie 19. Jahrhundert ist oder so, wie manche meinen, das meine ich gar nicht. Das Problem ist hier, dass man nämlich neben der Geschichte in allen großen Handlungsballetten noch die wundervolle Choreografie hat. Und der Tanz muss so interessant sein, dass man das Gefühl hat, letzten Endes ist die Geschichte nur der Coathanger, also der Bügel, auf dem sich das ganze Ding aufhängt und man dann diese wundervoll stoffliche Choreografie betrachten kann.
Das scheint ja leider nicht der Fall zu sein.
Nee.
Ja, genau. Jetzt gibt es aber extra für diesen Abend auch geschriebene Musik, eine Auftragskomposition. Das ist ja ein gewaltiger Aufwand, muss man sagen, der auch was kostet. Hat er sich gelohnt?
Ja, ich finde es ja auch fantastisch von Ballettdirektor Igor Zelensky, so ein Risiko einzugehen und so viel Geld und so viel Kraft und Energie zu investieren in einen jungen Choreografen. Man weiß es ja auch nicht vorher, wenn man ihn nicht ausprobiert hat. Und die Musik von Lorenz Dangl klingt zwar sehr nach Filmmusik an manchen Stellen und auch ganz schön nach Stravinsky, aber unterstützt diesen Tanz eigentlich recht gut. Wir hören mal rein.
Klingt gar nicht wie gerade komponiert.
Nee, klingt nicht wie gerade komponiert. Aber dafür sorgt zum Beispiel, dass er das Akkordeon mit reinnimmt an anderen Stellen, dass er auch die Musik wirklich elektronisch unterstützt, gerade im Schneesturm, der hier übrigens wie das gesamte auch wirklich sehr holzschnittartige, einfach gehaltene, viel mit Licht arbeitende Bühnenbild aus Papierschnipseln besteht. Ist das wirklich State of the Art im 21. Jahrhundert im Handlungsballett?
Ein Schneesturm nach Puschkin an der Staatsoper in München mit Papierschnipseln zu sehen auf der Seite der Staatsoper im Netz sowie die ganze digitale Ballettfestwoche. Der Journalist Jamal Khashoggi, der ging am 2. Oktober 2018 in das Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul. Er brauchte noch Papiere für seine bevorstehende Hochzeit. Danach wurde er nicht wiedergesehen. Zwei Wochen später räumte dann die saudi-arabische Regierung ein, dass Khashoggi Anfang Oktober gestorben sei, ermordet wurde von Vertretern seines eigenen Landes. Der Filmemacher Brian Fogel hat die Geschehnisse mit filmischen Mitteln untersucht, obwohl das eigentliche Geschehen ja gar keine Bilder produziert hat. The Dissident heißt der Film. Rüdiger Suchsland hat ihn gesehen und beginnt seine Kritik mit einem Ausschnitt.
Ich heiße Khadija Genius. Ich wende mich als Opfer an Sie, zu dem ich der brutale Mord an meinem Jamal gemacht hat.
Sie ist eine der wichtigsten Gewährspersonen dieses Films. Khadija Genius war die Verlobte und ist jetzt die Hinterbliebene von Jamal Khashoggi. Dessen Leben und Tod stehen im Zentrum des Films. Khashoggi, Staatsbürger Saudi-Arabiens, begann seine Karriere als Journalist Mitte der 1980er Jahre und wurde so etwas wie ein Insider mit engen, privilegierten Beziehungen zum Hof der saudischen Monarchie. Doch allmählich wuchs seine Distanz zu dem autoritären, brutalen Herrscherhaus. Der Günstling wurde zum Whistleblower und scharfen Kritiker an der Regierung seines Landes. Insbesondere seit dem Aufstieg des Kronprinzen Mohammed bin Salman, einem Mann, der sich gern als fortschrittlicher und dem Westen zugewandter Modernisierer darstellt. Tatsächlich aber tritt dieser ruchlose, absolutistische Herrscher Freiheit und Menschenrechte seiner Untertanen mit Füßen, sobald sie seine Kreise und Interessen stören. Khashoggi aber nahm sich seine Redefreiheit und siedelte 2017 in die Vereinigten Staaten über. Dort begann er sogleich für die Washington Post zu schreiben. Vor allem aber entdeckte er die digitalen Medien als hervorragendes Mittel, um eine diktatorische Regierung zu bekämpfen. Schnell wurde Khashoggi zu einem der wichtigsten Dissidenten Saudi-Arabiens. Unbequem für das Regime, das Kritik so gar nicht gewohnt war.
Die Regierung behandelt mich, als hätte ich den König erschossen.
Es gab Einschüchterung, es gab Drohbriefe, es gab Hackerangriffe. Am 2. Oktober 2018 betrat Jamal Khashoggi das saudi-arabische Konsulat in Istanbul, um dort ein Dokument zu erhalten. Er verließ es nie wieder, sondern er wurde gefoltert und qualvoll ermordet, später zerstückelt. All das vermutlich auf Geheiß des Kronprinzen.
Es ist denkbar, dass man alles, was vor sich ging, beobachtet hat und vielleicht sogar Anweisungen gegeben wurden.
Resümiert ein türkischer Ermittler. Die Saudis leugneten zwar, verzögerten und vertuschten, solange sie konnten, mussten aber schließlich zugeben, dass Khashoggi auf dem Gelände gestorben war. Doch der türkische Staatsanwalt hat noch mehr Beweise.
Heute kann ich sagen, dass die Tötung von Jamal Khashoggi geplant war.
Der Film des Oscar-Preisträgers Brian Vogel rekonstruiert diesen geplanten Mord. Er rekonstruiert aber auch das Leben vor der Tat, die Persönlichkeit des Opfers, ein Leben, das der Verbesserung menschlicher Verhältnisse gewidmet war, das Autoritäten herausforderte. The Dissident ist auch eine Heldengeschichte mit mehreren Hauptfiguren. Einer von ihnen ist Omar Abdulaziz, ein junger saudischer Dissident, Videoblogger und Aktivist, der im Exil in Montreal lebt. Vogels Film beginnt mit Abdulaziz, der zugibt, dass er sich für das, was mit Khashoggi passiert ist, irgendwie verantwortlich fühlt. Bis zum Ende des Films ist nicht ganz klar, warum das so ist. Eine Herangehensweise, die Vogels Film ein Gefühl von Dringlichkeit und Dynamik verleiht und ihn zu einem Thriller macht. Die Rekonstruktion geschieht mit Hilfe vieler kleiner Indizien. Vor allem die ausgiebigen Protokolle des türkischen Geheimdienstes, die die saudi-arabische Botschaft komplett verwanzt hatten, machen das Schreckliche, sodass es keine Bilder gibt, vorstellbar.
The Dissident, ein Film über den Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Romeo und Julia, diese Tragödie von William Shakespeare, die gehört nicht nur zu den viel gespielten, sondern auch zu den häufig adaptierten und verkomponierten Stoffen. Eine nicht ganz so prominente Opernfassung stammt von Boris Blacher, der war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der bekanntesten Komponisten überhaupt. Georg Kreisler setzte ihm ein Denkmal mit seinem Chanson Der Musikkritiker. Hindemith und Boris Blacher fürchten meine hohen erfüllten Lacher, heißt es darin. Inzwischen aber sind Blachers Werke eher Raritäten auf den Spielplänen. Auch seine Oper Romeo und Julia, entstanden 1943. Nun aber zu sehen bei der Deutschen Oper am Rhein. Stefan Keim hat sie gesehen. Herr Keim, das ist eher ein Kammerspiel, was mutmaßlich auch was mit der Entstehungszeit zu tun hat, 1943.
Ja, klar. Und es ist vor allen Dingen, man muss wissen, dass Boris Blacher damals zwar in Deutschland lebte, sich aber überhaupt nicht mit der Ästhetik der Nationalsozialisten abfinden wollte. Und er hat ein Stück geschrieben, das völlig unromantisch, gegen jeden Kitsch ist. Und bevor Sie jetzt denken, das habe ich doch gerade schon mit Wiebke Hüster über Puschkin gehört, das finde ich in diesem Fall hochinteressant. Auf 70 Minuten konzentriert. Es gibt zum Beispiel die Figur des Pater Lorenzo überhaupt nicht. Die wird vom Chor mit übernommen. Der Chor ist ohnehin sehr präsent und ansonsten konzentriert sich's auf die Hauptfiguren. Und als erstes sehen wir einen Chansonnier auf der Bühne.
Ein tragisch Paar vom Liebenden entsprang.
Also das hat so richtig etwas Kabarettistisches, auch mit dieser puren Klavierbegleitung. Und wir sehen dann auch eine ganz karge Bühne, so eine Art Fight Club, in der die Capulets und die Montagues gleich mit Schwertern aufeinander losgehen. Aber da ganz grell ausgeleuchtet befindet sich auch das Liebespaar und die Gesellschaft schaut dann erhöht wie in eine Arena herunter.
Diese Inszenierung, überhaupt die Wahl der Oper von Boris Blacher, hat natürlich was mit der Pandemie zu tun. Man hoffte, im Herbst spielen zu können. Man braucht hier nur ein Kammerorchester mit 9 Instrumenten. Bleibt das musikalisch so, sage ich mal, trocken, wie wir es gerade bei dem Chansonnier gehört haben?
Also das Liebespaar hat schon sehr lyrische Momente. Das sind auch so Mozart-Stimmen, die da gebraucht werden. Jussi Millis als Romeo und Lavinia Dames als Julia machen das ganz ausgezeichnet. Das ist fast so ein bisschen französische Oper, das man da manchmal durchhört. Und auch mit diesem kleinen Orchester kann man da schon, beziehungsweise kann Dirigent Christoph Stöcker durchaus das eine oder andere zaubern. Aber es ist eben nicht die große spätromantische Klangorgie, eher das Gegenteil.
Pandemie, habe ich gerade schon gesagt, ist der Auslöser gewesen für die Inszenierung jetzt von Boris Blachers Oper hier. Wie geht denn der Regisseur mit den Liebesszenen um? Steht da die ganze Zeit quasi eine unsichtbare Mauer zwischen Romeo und Julia?
Es ist schon ein eindeutiges Kuschelverbot. Also er hat 2 Szenen, wo sich die Hände der beiden aneinander annähern und umspielen, was durchaus auch einen gewissen erotischen Reiz hat. Aber es steht wahrhaftig nicht die Romantik im Mittelpunkt, sondern man sieht von vornherein, wie diese Gesellschaft mit den kalten Blicken von oben, also allein die Eltern von Julia. Die Mutter ist so eine richtige Salonschlampe, der Vater ständig dauerbesoffen. Also diese Gesellschaft zerstört diese Liebe von Anfang an. Die haben einfach überhaupt keine Chance, auch schon in diesem gnadenlosen weißen Licht.
Gute Neuentdeckung quasi, Wiederentdeckung?
Ich finde ja, es ist eine Oper, die man sich jetzt wunderbar anschauen kann und die man gucken kann, das ist noch wichtig zu sagen, nicht auf der Webseite der Deutschen Oper am Rhein, sondern auf operavision.eu. Das ist eine ganz spannende Webseite, wo man kostenlos, also man kann sich das jederzeit anschauen, ein riesiges Angebot der europäischen Opernhäuser hat. Also operavision.eu, wer es noch nicht kennt, das ist ein Tipp für Opernfans.
Stefan Keim über Boris Blachers Oper Romeo und Julia, von der Deutschen Oper am Rhein inszeniert, und die Plattform operavision.eu. Doris Schäfer-Noske hat die Kulturnachrichten.
Eine Todesnachricht erschüttert die internationale Ballettwelt, denn der britische Choreograf Liam Scarlett war gerade einmal 35 Jahre alt, als er gestern gestorben ist. Er galt schon früh als eine der ganz großen Choreografiebegabungen. Mit 26 Jahren schon beendete er seine Tänzerkarriere am Royal Ballet in London und wechselte dort in die Choreografie als Artist in Residence. Bekannt wurde Liam Scarlett vor allem für seine Handlungsballette, unter anderem Carmen, A Midsummer Night's Dream, Frankenstein oder Schwanensee. 2019 wurden MeToo-Vorwürfe gegen den Choreografen laut und einige Ballettkompanien beendeten daraufhin ihre Zusammenarbeit mit ihm. Beim Bayerischen Staatsballett in München war Liam Scarlett aber bis zum Schluss tätig. Die Vorwürfe gegen ihn wurden in London untersucht und der Verdacht ließ sich nicht erhärten. Trotzdem wurde Liam Scarlett öffentlich nicht restlos rehabilitiert. Erst vorgestern sagte das dänische Ballett dem Choreografen eine geplante Zusammenarbeit ab. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Ohne Maske und Abstand dürfen bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein Konzert in Liverpool besuchen. Die Veranstaltung mit der Rockband Blossoms am 2. Mai ist Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung. Voraussetzung für den Eintritt ist ein aktueller negativer Corona-Test. Auch nach dem Event sollen alle nochmal einen Test machen. Wir sind einem Sommer voller Live-Events einen Schritt näher gekommen. Jetzt läuft unser wissenschaftlich geführtes Programm, sagte Kulturminister Oliver Dowden. Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte, die Ergebnisse des Pilotprojekts spielten eine wichtige Rolle für zukünftige Sicherheitskonzepte. Mehr als 70 Prominente aus aller Welt, darunter Schriftstellerinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Historiker, haben einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Putin unterzeichnet. Darin fordern sie eine medizinische Behandlung für den inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Der Appell wurde in mehreren europäischen Tageszeitungen abgedruckt. Unterzeichnet haben den Appell unter anderem die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, die drei Literaturnobelpreisträgerinnen Hertha Müller, Luis Gluck und Svetlana Alexijewitsch sowie die Schauspieler Benedict Cumberbatch und Kristin Scott Thomas.
Die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Das Infektionsschutzgesetz und die Kanzlerkandidatenfrage in der CDU-CSU. Manche Themen laufen lange. Auch gleich wieder in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.